Hallo Frau Firuse, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
Hallo Länder, ja Moment, Sarah ist da.
Sarah, wir können da mit der Dame da. Mein Schkakon im Schema.
Okay, Mama. Melinda mal im Jak Podcast aufnehmen, Bukunem.
Uchieliger Podcast.
Hallo Uchti!
Boah, Bella, ist der Charles, hat auch die Puchti da Ramina, wenn er von Schkakon kann.
Hey Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla!
Salam und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von
Sarah
und mir und zu einer Special Edition. Und zwar ist diese Folge eine ganz besondere Folge, keine übliche Hammam Talk Folge, sondern eine Haram Talk Folge. Wuhu! Wir freuen uns, unsere erste Folge von Haram Talk aufzunehmen. Haram Talk, ja, was ist das? Wir wollen in dieser Special Edition Themen behandeln, die eher in unserer Community tabuisiert werden. Also Themen wie Sexualität im Islam, Homosexualität, interreligiöse Beziehungen und so weiter. Ja, und ich freue mich, dass wir heute endlich soweit sind und darüber quatschen können. Sarah, freust du dich?
Ja, mega. Endlich, wenn wir uns über unseren ersten Freund reden.
Unsere erste Liebe gegenüber einem Deutschen. Ja, es war ja deine Idee, dass wir über unsere Ex-Beziehungen quatschen. Warum eigentlich? Warum wolltest du unbedingt über unsere erste Beziehung reden?
Um es einmal aufzuarbeiten. Nein, Quatsch.
So traumatisiert. Beziehung mit dem Allmann.
Richtig, nein, Quatsch. Nee, eigentlich hat das ja so angefangen in unseren 20ern, wo wir gerade so im Studium, wo wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns sehr häufig, würde ich sagen, darüber unterhalten, wie es eigentlich war, mit unserem kulturellen Background eine Beziehung zu führen, beziehungsweise unseren ersten Freund zu haben und wie unsere Eltern vor allen Dingen darauf reagiert haben. Und das waren Gespräche, die du und ich geführt haben, Linda, oder auch mit unseren Freundinnen aus dem Studium. Und es war immer sehr interessant, sehr lustig, also sehr unterhaltsam, aber auch zum Teil dachtest du dir manchmal, okay, krass, bei mir war das ganz anders und bei dir war es noch mal ganz anders. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viel Redebedarf.
Oh ja, und ich glaube, diese halbe Stunde, die ist gar nicht ausreichend. Aber ist schon mal ein Anfang. Wir werden bestimmt noch die ein oder anderen Folgen über interreligiöse Beziehungen quatschen. Ja, Sarah, war ja deine Idee. Ich überlasse gerne den Start. Wie war es denn für dich, mit deinem ersten deutschen Freund als Muslima zusammen zu sein?
Oh je, also ich würde sagen, ich habe, bevor wir zusammengekommen sind, schon meinen Eltern von meinem ersten Freund erzählt. Also da war er ja noch nicht mein erster Freund. Und habe gesagt, ja, wir haben ein Date und wir gehen ins Kino und ich finde ihn ganz toll und ja, dass sie Bescheid wissen sollen. Und also ich habe es meiner Mutter gesagt, ne? Und ich muss sagen, die war nicht so happy.
Okay, wie hat sie reagiert?
Ich kann das gar nicht mal erklären. Also, sie hat auf jeden Fall keine Freudentänze gemacht, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen Flappen hinter mir her schmeißen sehen. Es war ihr peinlich, es war mir peinlich, es war ihr unangenehm, es war auch mir sehr unangenehm. Und es war halt auch einfach, es war etwas, was für sie einfach nie irgendwie eine Thematik war, dass das überhaupt so passieren könnte. Ich weiß nicht, ob sie sich das gedacht hat. Das wäre eigentlich mal eine ganz interessante Frage, dass ihre Töchter irgendwann mal einen Freund haben könnten. Aber es war auf jeden Fall keine. Es war einfach nicht auf dem Bild. Es war nicht auf deren Bildschirm, würde ich mal sagen, bis es soweit war. Und sie waren auf jeden Fall nicht sehr happy. Aber sie haben mich auch nicht abgehalten. Und als dann, ich meine, damals war man nach einem Date ja auch schon irgendwie zusammen, ne? Und
Ja, verlobt, verheiratet,
genau,
geschieden.
richtig. Und dann habe ich das auch meiner Mama gesagt und meinem Vater. Und meine Mama war überhaupt nicht happy und mein Vater war so, also es ist ein Kumpel. Und ich so, nee, ist kein Kumpel. Das ist kein Kumpel, weil Kumpels war kein Problem, ne? Aber ich habe gemeint, nee, wir sind zusammen, wir führen eine Beziehung. Auch total lächerlich, wenn man überlegt, so, man ist voll jung und führt eine Beziehung, aber
Ja.
ja. Und er, ich glaube, seine Erwiderung war nur, ja, du weißt ja, was unsere Kultur ist. Und ich meine, also jeder kann sich so irgendwie vorstellen, dass das sehr, sehr unangenehmes Gespräch war, sehr viel Rumgedruckse. Und er hat halt nur gemeint, ja, du weißt, wie wir unsere Kultur leben und was in unserer Kultur erlaubt ist und nicht. Und ich hoffe, du bist dir dessen bewusst. Und meine Ma meinte nur, sie hat eigentlich nur sauer geschaut. Und dann habe ich nämlich direkt drauf gesagt, dass ich ihn am Wochenende zum Essen eingeladen habe.
Du hast das heißt, den Freund vorgestellt, das erste Mal den Eltern davon erzählt und hast ihn aber davor schon zum Essen eingeladen, zu euch nach Hause.
Ja.
Okay, respect for that, das hätte ich mich nie getraut.
Okay, ich weiß auch nicht, also es war so unangenehm, das Ganze, und ich weiß nur, dass ich dachte, okay, ich muss das alles ganz schnell hinter mir haben. Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, sie will nicht, dass der kommt und sie will ihn auch nicht kennenlernen. Und dann habe ich gemeint, ja, aber Mama, du willst doch bestimmt wissen, mit wem ich zusammen bin. Du willst doch nicht, dass ich mit irgendwem da hier irgendwie rumlaufe durch die Stadt oder so. Du willst doch wissen, mit wem ich meine Zeit verbringe. Und das ist halt so ein Totschlagargument gewesen. Dann kam da auch nur so wütendes Grinsen hervor, so okay, dagegen kann sie irgendwie wohl nichts mehr machen. Und ja, dann war der auch schon zum Essen eingeladen ein paar Tage später. Und das war... Oh Gott, das habe ich dir gar nicht erzählt.
Das war doch der Pantoffel geflogen?
Nee, der Pantoffel ist nicht geflogen, aber es war so. Also eine iranische Freundin von meiner Mama war auch an dem Abend da. Und zu der Zeit hatte ein kleines afghanisches Mädchen bei uns gewohnt. Und zwar war das ein, ich glaube, 6- oder 8-jähriges Mädchen. Und sie hat, also, sie kam hier für eine Herz-OP nach Deutschland, war ein halbes Jahr bei uns und hat bei uns auch gewohnt und es war also auch eine ganz tolle Zeit mit ihr. Auf jeden Fall war das für sie total verrückt, weil da kommt dann plötzlich dieser blonde Typ in unser Haus rein, sitzt da am Esstisch und sitzt mit uns Frauen am Esstisch und isst seine Spaghetti. Und es gibt ein Bild, wie sie diese Spaghetti ihren Mund aufmacht und diese Gabel zum Mund führt, aber eigentlich fallen die ganzen Spaghetti nur raus, weil sie ihn die ganze Zeit anstarrt, was denn dieser blonde Typ hier macht.
Okay, wie im Film. Mega.
Ja, aber oh, genau, und bevor er nämlich ankam, hat die iranische Freundin, die da eben auch an dem Tag zu Besuch war, hat gesagt, oh, wie schön, die Sarah hat ihren ersten Freund. Und dann hat sie die, okay, jetzt wird es echt ein bisschen klischeehaft, aber sie hat die Tablet, also die Trommel, im Wohnzimmer genommen und hat dann so angefangen, auf der Trommel rumzuspielen und hat gemeint, oh, Sarahs erster Freund, und ist rumgesprungen. Also nicht wirklich rumgesprungen, aber auf jeden Fall hat sie getrommelt.
Aber während er da war?
Nee, die...
Oh Gott. Die wäre direkt wieder nach Hause gegangen.
Nee, das war bevor er ankam, kurz bevor er ankam. Und ich habe zu meiner Mutter gemeint, Mama, bitte sag ihr, sie soll aufhören. Das ist super peinlich. Und meine Mama ist so total überfordert mit der ganzen Situation. Eigentlich will sie nicht, dass ihre Tochter einen Freund hat. Der kommt jetzt auch noch zum Abendessen. Und hier ist ihre iranische Freundin, die auf der Trommel spielt.
Oh Mann, das war zu viel. Aber wie war das dann? Also als er dann da war, wie hat deine Mama reagiert? War es dann doch ganz cool?
Also sie war super schüchtern. Meine Mama war das, also sie war überfordert und super schüchtern und sie hat kaum was sagen können. Und ich habe eigentlich versucht, das Gespräch zu leiten, was auch, also es war einfach, es ist alles sehr peinlich, aber ich glaube, es war auch okay. Also das war nicht so schlimm.
Ich kann deine Mama gar nicht schüchtern vorstellen.
Oh doch, meine Mutter kann super schüchtern sein.
Naja, wenn es um die Liebe ihrer Tochter geht, dann ist er dran.
Ja, das stimmt. Aber ja, das war so zumindest, wie ich es meinen Eltern gesagt habe. Wie war das denn bei dir? Bei dir war das ja ein bisschen anders, Linda.
Ja, also voll. Also wenn ich mir das so anhöre, bin ich fast ein bisschen neidisch. Also krass, wie erwachsen du in dem Alter schon warst. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich war eine kleine Spätzünderin. Das heißt Spätzünderin, ich glaube, es gibt ja kein Alter, wann man erst einen Freund haben sollte. Also Aber ich meine, so im Durchschnitt ist vielleicht so 15, 16. Aber ich habe immer.
Wie alt warst du denn?
Ich glaube 19. Also,
ich war auch
17. Also, wenn ich so definiere, vielleicht erste Beziehung. Aber klar, in dem Alter kann man das ja nicht wirklich als Beziehung bezeichnen. Aber so die erste Liebe, sage ich jetzt mal. Und ich war auch mit einem Deutschen zusammen, wobei er mehr oder weniger der Türke war. Also man hat ihn immer als Türken bezeichnet, weil er sah optisch gesehen gar nicht so deutsch aus. Hat ihn auch ziemlich genervt, weil immer wenn wir irgendwo unterwegs waren, meinten alle, gell, du bist Türke. Also nee, ich bin Deutscher. Und alle, aber du hast türkische Wurzeln, oder? Also nein, ich bin Deutscher. Sie ist eigentlich die Kanaken hier. Er hat ihn immer ultra aufgeregt. Ich fand es ganz lustig. Ja, long story short, ich habe das wirklich lange verheimlicht. Also ich habe mich überhaupt nicht getraut, das meinen Eltern zu sagen. Nachher frage ich mich eigentlich, warum. Also ich hätte das meiner Mutter durchaus sagen können, weil meine Mama eigentlich ziemlich entspannt ist. Auch
wieso hast du dich nicht getraut, wenn ich fragen darf?
Weil mein Vater eigentlich weder streng religiös war, ist oder auch streng kulturell. Der ist sehr früh nach Deutschland ausgewandert, ich glaube mit 17 und lebt wirklich schon ewig hier. Aber ich habe das Gefühl, er schwebt so zwischen zwei Kulturen, zwei Identitäten. Zum einen zwischen der syrischen und der deutschen. Und man weiß nicht genau, was er wie richtig machen soll oder was vielleicht erwartet wird von der Gesellschaft, ob sie von der deutschen ist oder von der syrischen und was die Leute eben denken können. Und ich glaube, ihm war sehr wichtig, was andere von uns denken oder dachten. Und so ein Thema wurde nie behandelt irgendwie. Ich hatte aber auch das Gefühl, wenn es auch generell um Jungs ging, dass es eher so ein Thema war, über das er einfach nicht sprechen möchte. Ich glaube, auch wenn ich einen arabischen Freund gehabt hätte, ich glaube, er wusste einfach generell mit dem Thema, wenn es um das Thema wie Gefühle, Beziehungen ging, dass er da einfach nicht so den Bezug dazu hatte, wie er da mit seiner Tochter drüber sprechen soll. Und lieber soll sie dann gar nichts damit zu tun haben. Ich glaube, es war auch eher eine Art Schutzmechanismus. Er wollte mich, glaube ich, immer beschützen, aber hat das dann eher durch Verbote an den Tag gelegt, um das zu zeigen. Auf jeden Fall hatte ich wahnsinnigen Respekt, dass mein Vater das herausfinden könnte und das auf jeden Fall nicht hinnehmen würde, dass ich mit einem Deutschen Nicht-Muslim zusammen bin. Und ich meine, kennst du ja Bamberg? Bamberg ist einfach
so klein.
Ja, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da über den Weg läuft, ist einfach gleich 100%. Und dass sich irgendjemand sieht, und das war wirklich, für mich war das immer wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich hatte Todesängste, dass uns irgendjemand sehen könnte. Und habe das wirklich ein Jahr verheimlicht. Ich glaube, das hat er, glaube ich, gar nicht erfahren letztendlich, irgendwann Jahre später, als ich dann das dann irgendwann erzählt habe, meine Beziehung dann eh relativ schnell vorbei war. Und für mich war es wirklich anstrengend. Ich musste sich immer irgendwo treffen, wo uns vielleicht irgendwie keiner sehen könnte, musste immer zu ihm nach Hause gehen. Und er hat das natürlich nie verstanden. Also für ihn war es natürlich genauso anstrengend, weil er hat halt natürlich andere Pärchen gesehen, die einfach zum Mittagessen eingeladen werden, zu den Eltern nach Hause. Das gab's halt alles bei mir gar nicht. Und ich habe wirklich
direkt übernachten, ne?
Ja, ja, oh Gott, ey, die ganzen Geschichten, die man sich dann einfallen lassen muss, dass man jetzt bei einer Freundin irgendwie übernachtet. Und
ja,
für mich war es mehr Stress als Freude, sage ich jetzt mal, auch wenn es so an sich ganz cool war. Aber ich habe mir gedacht, boah, ey, wenn ich für immer mit einem Deutschen zusammenbleiben möchte, dann muss ich entweder in Kauf nehmen, dass es immer so anstrengend sein wird, oder ich muss irgendwann meinen ganzen Mut zusammennehmen und das sagen. Und ich glaube, ich hätte es eigentlich meiner Mutter auf jeden Fall sagen können, weil die war da schon viel entspannter. Aber ich glaube, ich hatte da als Jugendliche immer Angst, dass wenn es meine Mutter weiß, aber sie es dann auch geheim halten muss, dann kriegt sie am Ende noch Stress mit meinem Papa und die streiten sich wegen mir. Also man hat da so als ja, noch fast Kind 1000 Szenarien durchgespielt und denkt sich, nee, dann sage ich es am liebsten gar keinen. Und im Nachhinein frage ich mich auch heute, warum ich eigentlich immer unbedingt einen Deutschen als Freund haben wollte. Also was heißt wollen? Das hat sich halt so ergeben, weil ich natürlich auch so sozialisiert wurde, weil ich in meinem Freundeskreis eigentlich fast nur deutsche Freunde hatte, wenig Kontakt mit Arabern. Deswegen, wer weiß, vielleicht hätte ich mich auch in einen Araber verliebt, hätte ich den kennengelernt, aber es war halt nicht so. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr realisiere ich, dass ich, glaube ich, dachte tatsächlich, wenn ich einen deutschen Freund habe, dann bin ich auch deutsch, dann gehöre ich auch dazu und dann bin ich so voll integriert. Wo ich mir jetzt denke, ist eigentlich völliger Quatsch, weil egal wie sehr ich vielleicht das versucht habe und dann auch durch eine Beziehung, spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ich war trotzdem immer die Nicht-Deutsche mit dem deutschen Freund so letztendlich und man war trotzdem irgendwie anders oder hatte eine andere Kultur, Religion, aber ich habe dann gedacht, boah, all den Stress nur um irgendwie dazu zu gehören, das war es eigentlich im Moment gar nicht wert, so für mich. Und ja.
Aber das ist ja tatsächlich, also ich meine, welche Wahl hattest du denn? Ich meine, hast du so viel syrische Jungs kennengelernt in Bamberg? Also ich glaube, das ist natürlich, wie du gesagt hast, auch unsere Sozialisierung. Wir hatten halt einen deutschen Freundeskreis. Das hat sich mit dem Studium erst bei mir vor allem geändert. Und dann war es, und ich muss auch zugeben, da hast du absolut recht, es ist totaler Blödsinn, aber damals war das so, ja, ein deutscher Freund macht einen noch deutscher.
Ja, genau, eigentlich super traurig, dass man das Gefühl hat, dass man erst dadurch wirklich dazugehört oder eben ein Teil der Gesellschaft ist oder irgendwie akzeptiert wird, was eigentlich nicht sein sollte. Jetzt Jahre später weiß ich auch, dass es überhaupt nicht nötig ist. Entweder man akzeptiert mich so, wie ich bin, wenn nicht, dann halt nicht.
Da kann ich nämlich noch gerade was sagen. Wenn man auch mal jemanden kennengelernt hat mit dem gleichen kulturellen Background, war für mich so das Thema, ich glaube, ich habe auch nur einmal einen kennengelernt und da war es so, wenn wir uns wirklich gerne mögen, dann kam auch schon das Thema Heirat dazu. Und ich fand, das war so, wenn du dich gerade mal mit jemandem unterhaltest und man denkt, hey, man findet sich irgendwie ganz cool und vielleicht schreibt man so ein bisschen und du bist gerade mal 20 und dann kommt so, ja, was könntest du dir eine Beziehung vorstellen? Weil dann müssten wir aber auch heiraten. Dann denkst du dir so, nee, ich bin absolut fern davon, mit 20 zu heiraten.
Ja, ich meine, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich kenne genug ein Pärchen, die sind damit glücklich. Ich bin halt nicht so aufgewachsen. Ich meine, wie gesagt, keine Ahnung, wäre ich vielleicht anders sozialisiert worden oder vielleicht in Syrien aufgewachsen, vielleicht wäre ich ja dann auch mit 18 verlobt. Oder wobei mittlerweile es auch nicht mehr gang und gäbe ist. Meine Cousinen, die haben alle viel, viel später geheiratet auch. Die haben erst ihr Studium abgeschlossen, gearbeitet. Und wenn sie dann jemanden kennengelernt haben, dann haben sie sich dann verlobt. Aber es war dann auch nie, also ich kann ja nur für meine Familie auf jeden Fall sprechen, nie der Fall, dass man sich verloben muss, sondern wenn du jemanden kennengelernt hast, dann soll, und das gepasst hat zwischen einem, dann war natürlich irgendwann das Thema, okay, man sollte sich erstmal verloben, weil es natürlich nicht üblich war, dass man indirekt, also instant eine Beziehung eingeht, sondern man verlobt sich und das ist sozusagen die Art zu sagen, ich habe einen Freund oder willst du mit mir gehen? Okay, dann verlobe ich mich mit dir. Und dann kann man auch erst vielleicht Jahre später heiraten. Praktisch ist das okay, das religiöse okay, miteinander zu gehen, würde ich jetzt sagen.
Aber so easy ist es ja dann trotzdem nicht, jetzt einfach eine Verlobung zu beenden, weißt du? Also wenn du dann merkst, ich merke gerade nach einem Jahr Verlobungszeit, das taugt mir nicht so oder die Beziehung, das ist es nicht, dann war es nicht so einfach. Ich meine, natürlich haben das Frauen oder auch Männer, also da schließe ich niemanden aus, für sich entschieden zu sagen, ja, das funktioniert für mich nicht so oder wir haben Probleme und ich sehe das einfach nicht. Aber das ist natürlich auch unsere Bubble. Ich würde sagen, in anderen Städten, das hat sich bestimmt auch verändert ein wenig, dass man jetzt, dass es okayer ist vielleicht, wenn man eine Verlobung beendet. Aber vielleicht ist das auch nur in unserer Bubble so und in anderen Kreisen oder Communities ist das immer noch ein gesellschaftliches Thema, wenn das passiert, dass man dann sozusagen so ein bisschen eine Art Shame abbekommt. Mhm. Ich meine, wir sprechen, das müssen wir auch sagen, wir sprechen natürlich für unser Leben, wie wir aufgewachsen sind. Wir sprechen nicht für Hamburger Afghan Communities hier oder so, weißt du?
Ja, absolut. Und auch natürlich müssen wir dazu sagen, wir sind auch nicht sehr religiös aufgewachsen. Also das war eigentlich bei mir nie so krass Thema.
Und ja, bei mir auch nicht.
Das waren mehr kulturelle Dinge, die mit reingespielt haben. Und um nochmal auf das Thema erste Beziehung zurückzukommen bei mir, mittlerweile ist das auch ganz anders. Also es hat mich zwar einige Kämpfe gekostet, um letztendlich, dass mein Vater auch akzeptiert, dass ich eine Beziehung zu einem Deutschen haben kann und darf und auch wenn ich möchte, ist das dann auch in Ordnung. Ich habe das aber dann auch in Kauf genommen, dass ich da eben einige Hürden auf mich nehmen muss. Und es ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht und ob er das sagen möchte oder nicht. Ich im Nachhinein denke ich mir, hätte ich mir einigen Stress erspart, wäre ich da vielleicht von Anfang an ehrlich gewesen, auch wenn es vielleicht nicht so schön gewesen wäre und nicht so einfach. Aber ja, das, ich meine, wie gesagt, man ist noch jung und vielleicht auch noch ein bisschen einfach unsicher und weiß auch selber nicht genau, was man möchte, wer man ist. Und ich glaube, weil man auch noch nicht genau weiß, ja, ist er das nicht, will ich da unbedingt jetzt großen Fass aufmachen, ja, dann warte ich erstmal. Aber wie war denn das aber dann für, unabhängig jetzt von deinen Eltern, wie war denn das für deine muslimische oder beziehungsweise kafianische Community, als sie davon mitbekommen haben?
Also ich muss sagen, meine Eltern haben das relativ schnell akzeptiert. Es war auch nicht so, dass sie es nicht akzeptiert haben, aber es war natürlich für sie auch nicht einfach. Ich meine, meine Eltern sind in Afghanistan groß geworden und sind dann, also mein Vater vor der Ehe nach Deutschland gekommen, meine Mutter nach der Ehe. Ich meine, die kennen es nicht anders. Also das ist halt einfach so, wie sie aufgewachsen sind. Und dann kommt halt ihre Tochter und hat jetzt einen Freund. Und sie haben das, ich muss sagen, Hut ab, echt gut gehandelt. Es war für uns alle natürlich nicht, also sehr unangenehm, aber da musste man halt irgendwie durch. Also war halt einfach so. Und die Familie ist, also meine Mutter hat es natürlich jetzt nicht irgendwie auf Facebook gepostet. Okay, Facebook gab es auch damals nicht, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt Briefe rausgeschickt worden sind oder Telefonanrufe eingingen, so deine Tochter hat einen Freund, andersrum meine Tochter hat einen Freund, so. Sondern das war dann okay. Und dann wurde es halt auch irgendwie, nach und nach haben das Familienmitglieder oder Bekannte mitbekommen. Und es war auch sehr einfach, weil viele Bekannte von meinen Eltern sind nicht Afghanen, also zum Beispiel dann auch Deutsche, Spanier, keine Ahnung, also Griechen und alles Mögliche ist dabei. Und da war das halt einfach dann eher okay, würde ich sagen. Und weil meine Eltern damit jetzt auch nicht es geheim gehalten haben, aber zwar nicht an die große Glocke gehängt, aber sie haben es nicht geheim gehalten, konnte auch niemand großartig was sagen. Also so, wenn jetzt jemand was gesagt hätte zu denen, wieso erlaubst du deiner Tochter so etwas oder wie kann das sein, dann hätten die halt gesagt, das ist ja unsere Sache. Also was hat das mit dir zu tun? Und das hat zum Beispiel meine Cousine, also ältere Cousine, in den 90ern anders erlebt. Also die war mit Arbeitskollegen was trinken nach der Arbeit in der Bar. Und dann hat sie sich mit ihrem Kollegen unterhalten und sind auch nicht mal zu ihr hin. Also sie haben sie nur gesehen, sind am nächsten Tag dann ins Geschäft gegangen von meinem Onkel und meinem Dad und haben meinem Onkel gesagt, ja, wie kann es denn sein? Also ich habe, also ja, hey, hallo, wir haben ihre Tochter gestern Abend in der Bar gesehen und da hat sie sich mit einem Mann unterhalten.
Und, Alter, und wenn sie sich mit dem Papst unterhalten hätte.
Es ist so ein Schwachsinn, also wirklich. Und ich meine, sie ist 15 Jahre älter als ich, weißt du? Und das war eine andere Zeit, aber das war halt trotzdem, also es geht gar nicht. Und mein Onkel hat das halt gut gehandelt, hat gemeint, ja, also ist ihr gutes Recht. Dafür hat sie ja eine Stimme, um sich zu unterhalten. Ne? Also.
Ja, mega. Bam, in your face.
Und mein Onkel ist religiös, weißt du, oder gläubig. Und er hat ja, halt das trotzdem für seine Tochter so akzeptiert, wie sie, also es war auch nicht einfach, das ist nochmal ein anderes Thema bei denen, aber auf jeden Fall, ich finde, es ist auch ganz wichtig zu sagen, nur weil man religiös aufgewachsen ist oder die Familie religiös ist, dass sich das nicht auch verändern kann. Im Fall meiner Cousine zum Beispiel, die ist jetzt verheiratet, also happy verheiratet mit einem Deutschen und das ist zum Beispiel auch ihr erster deutscher Partner gewesen und die Eltern haben das, es war natürlich nicht direkt happy, aber er ist auch aus Respekt zur Familie konvertiert und jetzt ist es halt, also keine Ahnung, er ist Teil der Familie und ist mitunter, gut, die haben nur zwei Schwiegersöhne, aber Lieblingsschwiegersohn mit dem anderen Schwiegersohn.
Ja, I feel her. Ich weiß genau, wie sie sich fühlt. Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man dann merkt, es kann sich auch ändern und man kann trotzdem seine Religion auch weiterhin ausleben und ist da im Einklang mit der Familie und seine Kultur und Religion. Das ist auf jeden Fall super schön.
Später hat es halt auch einfach akzeptiert, dass sie ihr Leben lebt, wie sie es leben möchte. Heißt nicht, dass jeder so lebt, also jetzt leben soll wie wir, aber das waren halt die Struggles, die sie so erlebt hatte. Und so haben es meine Eltern auch gehandhabt. Die haben halt einfach gesagt, wir stehen hinter dir, es ist für uns unangenehm, aber nicht so, dass wir dich davon abhalten, das Leben zu führen, das du führen möchtest. Auch wenn es für die jetzt zwar unangenehm ist oder am Anfang unangenehm war. Ich meine, für mich auch, ich meine, ich weiß ja, was unser kultureller Background ist, aber ich habe mich dafür entschieden, halt das Leben so zu nutzen, wie ich es möchte. Und damit war es dann halt einfach so. Ich meine, ich habe irgendwann mal meinem Dad zugehört, wie er einem Bekannten von ihm, der in derselben Situation war, ein paar Jahre später, Ratschläge gegeben hat. Und der Bekannte kam dann wohl zu meinem Vater und dann haben sie sich unterhalten und ich habe da so ein bisschen gelauscht, weil ich das so interessant fand. Und da war das dann so, dass mein Vater hat gesagt hat, weißt du, wir sind hier nach Deutschland gekommen und unsere Kinder sind hier groß geworden und wir können ihnen nur eine Guidance geben, aber wir können sie nicht halt lenken, so wie wir es gerne hätten. Also sie müssen nicht das Leben führen, das wir gerne für sie hätten, sondern sie müssen auch selbst entscheiden, welches Leben sie führen wollen. Und er meinte halt auch, weißt du, wenn seine Eltern damals nach Deutschland gekommen wären und er wäre hier groß geworden oder aufgewachsen, dann wäre es halt andersrum. Dann hätten seine Eltern damals die Bürde gehabt, sozusagen damit umzugehen, wie er das Leben leben möchte.
Ja, mega schön. Das erinnert mich an meinen Vater. Ich glaube, ja, ähnlich wie bei dir, ich habe dann auch zufälligerweise beim Telefonat gehört, wie er auch ähnliche Ratschläge an den Freund verteilt hat, als es irgendwie um interkulturelle Beziehungen ging. Und er war natürlich super glücklich, mitzubekommen, dass bei ihm sich da auch so eine Art Mindchange stattgefunden hat. Und es hat mir dann auch gezeigt, dass vieles möglich sein kann. Und jeder muss da selber schauen, wie er damit umgeht. Und jede Familie ist natürlich auch anders. Und weil er auch vorhin meinte, dass eine Cousine, wie ihr Onkel da oder ihr Papa da reagiert hat, dass sie ja ihre Stimme hat, um sie auch zu nutzen. Ich finde, das hat ja auch in dem Fall nichts mit der Religion zu tun. Ich meine, es steht ja auch nicht im Koran geschrieben, dass eine Frau sich nicht mit ihm unterhalten darf. Halt. Deswegen finde ich das immer dieses, was man natürlich dann trotzdem Angst hatte, wenn man in der Stadt war, dass irgendeiner einen sehen könnte, der dann zu den Eltern rennt und sagt, hey, ich habe deine Tochter im Café mit dem Typen getroffen. Was das ja
ist so ein Schwachsinn.
Völlig normal, wie so die Haram-Polizei, die unterwegs ist. Ah, Mann. Aber ja, im Nachhinein war das aber trotzdem wie bei den Eltern auch. Sie haben es dann akzeptiert. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war. Sie haben es aber natürlich auch nicht an die große Glocke gehängt. Sie hätten jetzt nicht irgendwie Fotos von meinem Freund verschickt und gesagt, hey, guck mal, das ist der deutsche Freund, sondern es ist vielleicht auch so indirekt als eine Art Verlobter verkauft. Also es war auch so, meine Familie in Syrien, ich glaube, die haben am Anfang gar nicht gecheckt, sie hatten Freund wirklich gemeint ist. Ich glaube, die dachten immer, das ist so wie so eine Art Verlobung oder die verloben sich oder so. Bis es dann irgendwann so dann gemacht. Doch, ja, irgendwie schon, also irgendwie haben sie es so verkauft, damit sie doch so im Rahmen das Halal-Rahmen bleiben, sozusagen. Und ich dachte mir ja, okay, why not? Wenn das euch glücklich macht, dann ist es halt so, solange ihr nicht erzählt, ich bin verheiratet, dann konnte ich damit auch leben. Es war dann so für mich der Kompromiss, dass die weiter entfernten Verwandten, Bekannten damit irgendwie glücklich sind. Und ich war damit auch glücklich und jeder hatte, was er wollte. Ja, aber
wie ist denn eigentlich dein Partner damit, also dein erster Freund damit umgegangen? Also
der hat das tatsächlich, glaube ich, nicht so gut verstanden. Ich meine, wir waren natürlich auch noch super jung, war auch noch 2 Jahre jünger als ich. Er kannte das halt von seinen Ex-Beziehungen ganz anders. Also ich meine, da war es, wie gesagt, ganz normal, sich zu treffen bei den Eltern, zum Essen eingeladen zu werden. Das hatten wir nicht. Ich meine, er hat wirklich viel verpasst. Ich meine, arabisches Essen ist einfach endgeil. Aber das war natürlich super anstrengend für beide und es hat mir auch leid getan und ich habe mich teilweise auch manchmal geschämt, ihm das zu erzählen, weil ich wollte halt natürlich die coole, lockere, entspannte Freundin sein, die ich aber letztendlich gar nicht war, auch wenn ich versucht habe, das nach außen hin darzustellen. Und manchmal war ich da auch ein bisschen enttäuscht, weil ich vielleicht ein bisschen mehr Verständnis erwartet hätte. Aber ich meine, come on, wir waren 19, 18, Du kannst natürlich dann nicht viel verlangen, wenn man dann vielleicht einfach, ja, die rote Brille aufhat und einfach nur die Zeit genießen möchte und das mit so viel Stress verbunden ist, dann ist man natürlich auch abgeschreckt. Und ja, es war wirklich anstrengend. Und ich frage mich manchmal, habe ich mich dann schon gefragt, auch wenn ich vielleicht einen arabischen Freund gehabt hätte, dann wäre es vielleicht viel entspannter gewesen, weil man sich auch nicht erklären muss. Und auch gegenüber seinen Eltern war mir das auch unangenehm, weil die haben das natürlich auch mitbekommen. Und ich glaube, ich wollte auch nicht dieses Klischeebild verkörpern. Ah ja, okay, klar, sie ist Araberin, Muslima und hat einen super strengen Vater, was in dem Fall ja auch war, aber jetzt ja nicht mehr. Also hatte viel mit mir selbst zu tun. Ich glaube, hätte ich es vielleicht gesagt von Anfang an, dann wäre es vielleicht kurz stressig gewesen, aber danach auch okay. Und das weiß ich halt nicht. Also ich frage mich auch, was wäre gewesen, wenn ich es einfach erzählt hätte. Vielleicht hätten meine Eltern auch reagiert wie deine, wären wahrscheinlich auch nicht so amused drüber gewesen, aber ich hatte so krassen Respekt davor, dass ich einfach nicht den Mumm hatte, es zu sagen. Jetzt, Jahre später, würde ich drüber anders, mittlerweile gehe ich damit anders um. Aber
ich verstehe das vollkommen, dass du Angst hattest, weil, also ich, natürlich, du sagst, hast vorhin gesagt, ja, voll erwachsen, dass du es gesagt hast, weißt du, was für eine Angst ich hatte, das zu sagen. Nicht, weil ich Angst hatte vor der Reaktion meiner Eltern in dem Sinn, dass das schlimm sein könnte, sondern weil ich ja weiß, also weißt du, ich weiß ja, woher, also wie meine Eltern aufgewachsen sind und ich wusste, in welche unangenehme Situation ich sie da bringe. Also, und ich habe halt, ich glaube, ich habe mich nur entschieden, mitunter habe ich mich auch entschieden, es zu sagen, weil ich wusste, okay, das ist unangenehm und es wird dann aber auch besser. Und weil ich darin mit meinen Eltern schon viele Gespräche geführt habe, also nicht unbedingt über Freund, aber halt über andere Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, sie wissen ungefähr, wer ich bin. Aber also ich habe gesehen, wie Bekannte von mir Beziehungen geführt haben, also heimliche Beziehungen geführt haben und mitbekommen, wenn das, also als es dann rauskam, wie schlimm das dann war. Und einfach halt, wie viel Stress es gab, dass es kein Vertrauen mehr gab. Und das sind alles Dinge, die auch mit reingespielt haben, warum ich mir den ganzen Mut zusammengenommen habe und es meinen Eltern gesagt habe.
Ja, das war halt bei mir eben ganz anders. Ich hatte wirklich fast nur deutsche Freundinnen auch. Also in meinem ganzen Freundeskreis gab es vielleicht eher Mädels, die ja russische Wurzeln hatten. Aber glaube ich, nie wirklich Freundinnen, die selber Muslime waren. Da konnte ich mich gar nicht so mit denen austauschen darüber. Ich habe wirklich erst im Studium Mädels kennengelernt, die gleiche Probleme hatten oder ähnliche Geschichten erlebt haben. Und dann auch das erste Mal, so wie mit dir halt eben, und deswegen nehmen wir auch heute diese Folge auf, darüber gequatscht haben, weil wir so einen eigenen Safe Space hatten, weil ich wollte auch nie von meinen Mädels teilweise das erzählen, weil ich dachte, die verstehen das sowieso nicht, weil die dürfen das ja. Und wenn ich das erzählt habe, dann war das ja wieso darfst du denn keinen Freund haben? Ich hatte immer keinen Bock, mich jedes Mal rechtfertigen zu müssen oder erklären zu müssen. Natürlich fand ich das auch in dem Moment kacke, aber letztendlich war es trotzdem meine Family halt und die ich hier in Schutz nehmen möchte, auch wenn ich in dem Moment es nicht so cool fand, wie vielleicht reagiert worden ist. Und deswegen habe ich mich da immer manchmal sehr zurückgehalten und das vielleicht auch eher so verkauft. Ja, geht schon so nach dem Motto, aber im Endeffekt war es für mich einfach wirklich purer Stress zwischen zwei Kulturen irgendwie klarzukommen und in dem Moment wusste ich auch nicht, ob das für mich auf Dauer nicht einfach so weiterhin vereinbar ist und ich vielleicht letztendlich für irgendwas entscheiden muss. Was heißt entscheiden? Ich bin heute sehr stolz darauf, ein Teil beider Kulturen sein zu können und habe auch für mich akzeptiert, dass ich mein Leben so führen kann, wie ich möchte. Und entweder man akzeptiert das oder nicht und ich musste keinem irgendwie eine Erklärung abgeben und wenn das dann für mich heißt, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder mit mehr Stress verbunden ist, es aber für mich wert ist, dann im Nachhinein das Leben führen zu können, was ich heute lebe, dann ist das auch in Ordnung und das muss aber auch gerne jeder für sich entscheiden, welchen Weg er da gehen möchte. Und
es ist auch so, dass es Eltern gibt, die sind super konservativ.
Ja, natürlich.
Und ich verstehe, ein Mann oder eine Frau, wenn sie auch entscheidet, heimlich ihre Beziehung auszuleben. Das verstehe ich, weil ich mir denke, wenn sie das entscheiden und sie sich aber auch damit einen wahnsinnigen Stress ersparen und einen komplett, also wirklichen Stress, von dem wir keine Ahnung haben, dann ist das ihr gutes Recht.
Wie gesagt, bei mir war es ja auch überhaupt nicht einfach. Das ging jahrelang so, bis ich bis in die Mitte der 20er wirklich dann auch öffentlich mein Leben so führen konnte, wie ich möchte. Und ich habe mich dafür entschieden, dass es eben den schwierigen Weg geben wird. Aber habe ja auch davor das heimliche Leben gewählt. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
Absolut. Also ich kann das auch nur, also ich habe das jetzt mit meiner Cousine im Gespräch, genauso alt wie ich. Und wir sind wie Schwestern eigentlich so aufgewachsen. Und da war das ganze Leben ganz anders. Also ihre Eltern sind halt einfach sehr religiös und gläubig. Und da war das nicht möglich, dass sie einfach erzählt, sie hat einen Freund. Also wir haben uns darüber unterhalten und sie meinte, damals hat sich gefragt, so, wieso ich das nicht mehr wertschätze oder mehr dankbar bin, dass das bei mir so entspannt läuft, während es bei ihr halt absolut nicht selbstverständlich war, wie ich es halt für selbstverständlich gehalten habe, zumindest in meinem Leben. Und bei ihr war das halt ganz anders. So, ihre deutschen Freunde hatten Unverständnis, warum sie heimlich eine Beziehung führt. Ihre muslimischen Freunde hatten alle heimlich eine Beziehung. Und das war ganz, ganz, ganz anders. Also ich glaube, man muss sich manchmal wirklich einfach vor Augen halten, dass wir nochmal ganz anders aufgewachsen sind. Deswegen auch einfach wirklich super wichtig zu sagen, also warum wir darüber reden, ist nur, um mehr Perspektiven auf die verschiedenen Arten und Weisen, wie man als Frau, muslimische Frau sozusagen, aufwächst. Aber das ist nicht diesen pauschalen Gedanken oder ein pauschalen Bild von der Muslima wiederzugeben. Weil es sind halt einfach, wir sind alle unterschiedlich aufgewachsen. Es gibt nicht die eine Muslima. Und natürlich sind wir aber auch wiederum, müssen wir sagen, wir sind auch nicht religiös, ne? Also, und auch nicht religiös aufgewachsen. Und da hat meine Cousine schon richtig gesagt, je religiöser die Familie ist, desto schwieriger ist es einfach, eine Beziehung auszuleben oder das Leben so auszuleben, wie wir es ausgelebt haben, also als Leben. Und das darf aber auch nicht ausschließen die Leute, die einfach für sich entscheiden, dass sie gar keine Beziehung führen wollen, ne? Und das ist ganz wichtig. Nur weil jetzt eine Frau keine Beziehung führt, heißt das nicht, dass sie es nicht darf, sondern manche wollen halt auch einfach nicht, manche entscheiden für sich.
Ja, eben. Und ich finde auch, weil du meinst, natürlich religiöser, die Familie ist so schwieriger, könnte das vielleicht auch sein im Kontext, man hat interreligiöse Beziehungen und ich, bestes Beispiel, mein Bruder, also Respekt an meinen kleinen Bruder, man hatte natürlich auch so diese Klischees im Kopf, so nach dem Motto, also das wäre jetzt das krasseste Beispiel, es gibt leider die Probleme, die wir hier haben, aber auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, Fälle wie Ehrenmorde zum Beispiel, dass die Brüder sich das Recht rausnehmen, dass sie die Ehre der Familie wiederherstellen müssen, weil ihre Schwester zum Beispiel Sex vor der Ehe hatte. Und ich hatte wirklich Glück und ich habe Glück, so einen Bruder zu haben, der genau das Gegenteil von mir ist, der sehr religiös ist, aber nie ein Wort darüber verloren hat, dass ich einen nicht-muslimischen Freund hatte und nie sich darüber ein Urteil gefällt hat. Also er hat es nie gewagt, irgendwas dazu zu sagen, hat es akzeptiert, hat sich sogar super gut mit dem auch verstanden, mit meinem Freund und so, wie es auch eigentlich sein soll. Wenn jemand über mich urteilt, dann ist das Gott über mich. Das ist eine Sache zwischen mir und Gott und nicht das Recht oder die Sache zwischen anderen und mir. Und so soll es eigentlich auch sein. Und das war für mich auch das beste Beispiel, dass selbst wenn man aus einer sehr konservativen Familie kommt, die es jetzt zwar, was das war nicht der Fall bei mir war, aber ein Teil der Familie zumindest ist, dass das auch in einigen Fällen handelbar sein kann. Und aber das zeigt nur wieder, wie unterschiedlich wir alle doch sind und man natürlich sehr aufpassen muss, dass man da gewisse Pauschalitäten von sich gibt. Und wir wollen natürlich auch unseren ZuhörerInnen vor allem auch jederzeit die Möglichkeit lassen, dass sie uns, wenn ihnen danach ist, mit uns ihre Erfahrungen teilen können. Oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach mal sagen wollt, hey, wie bei mir ist es gerade so und so, wie habt ihr das gemacht, dann feel free. Wir hören euch jederzeit gerne zu. Überrennt uns nur nicht alle mit DMs. Aber wir freuen uns natürlich über euer Feedback zu der Folge und euren Anregungen und Stories.
Genau, also wie gesagt, ihr könnt uns gerne euren Input geben und uns auch sagen, wie ihr die Folge fandet. Wir freuen uns natürlich. Und ich denke, das Thema ist ein ganz kleiner Aspekt aus unserer Perspektive, aber wir weiten das noch ein bisschen mehr aus. Das ist auf jeden Fall
gut. Absolut, wir werden, das ist sehr. Es gibt noch so viel zu quatschen zum Thema interkulturelle Beziehungen. Da werden wir uns auch bestimmt die eine oder den anderen mal dazu holen. Genau, das Ja, krass. Unsere erste Haram-Talk-Folge ist schon wieder vorbei. Freuen uns aber schon auf die nächste Haram-Talk-Folge. Und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und auch über Feedback. Wer uns noch nicht folgt, wer den Podcast noch nicht kennt von euren Freundinnen, screenshottet den Podcast, teilt es auf Twitter, Facebook, Insta und so weiter.
Und packt es in euer Tinder-Profil.
Ja, genau. Share the love. Ja, wir freuen uns wieder, wenn ihr uns in 3 Wochen zuhört, dann wieder ganz normal mit Hamam Talk und dann auch wieder mit 2 Mädels. Es ist wieder Mädel-Power geben. 2 Kidakensalat wird bei uns zu Gast sein. Wir freuen uns schon mega. Yay! Yay. Ja, dann, liebe Haram Talk Community, wir.
Haramis.
Haramis, genau. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und habt einen guten Start in die Woche.
Bis dann.
Und vor allem bleibt gesund. Es ist momentan wieder eine schwere Zeit, Corona und so.
Stimmt auch, ja.
Salam, ciao, ciao.
Bis dann, ciao, Kakao.